Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
Die Macht der Stimme. Du bist, wie du klingst. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute befassen wir uns mit dem Thema Stimme. Denn du bist, wonach du klingst. Welche Macht hat die Stimme? Wie wichtig ist Stimme in Zeiten von Social Media und Videokonferenzen? Wie kann ich meine Stimme für mich arbeiten lassen? Und ist meine Stimme ein Werkzeug? Über diese Themen spreche ich heute mit Frau Ute Bolz-Fischer, Gründerin von Law & Voice. Liebe Frau Bolz-Fischer, schön, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
Sehr gerne.
Ich bin sehr gespannt auf das heutige Thema. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so wirklich viel Ahnung von, deswegen habe ich Sie eingeladen. Ich möchte Sie unseren Zuhörern gern kurz vorstellen. Sie sind Stimmcoach, Sängerin und Musikwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Musikpädagogik und Theaterwissenschaften. Sie haben an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main studiert und verfügen über den Abschluss Magister Artium. Ihre Spezialisierung liegt auf dem Training der Sprechstimme auf Basis des Gesangs. Und Frau Bolz-Fischer, Sie beschäftigen sich ganz gezielt mit Stimmbildung für Juristen. Da würde mich gleich zu Beginn interessieren, wie kamen Sie dazu, sich mit der Macht der Stimme zu beschäftigen? Vom Gesang zur Sprechstimme würde ich mir vorstellen, ist es ja eigentlich ein weiter Weg. Oder ist Stimme immer Stimme und es ist alles dasselbe?
Ja, wie gesagt, Sie hatten es ja schon eben erwähnt. Ich habe Gesang studiert und bei der Ausbildung der Gesangsstimme ist es so, dass automatisch auch die Sprechstimme mit ausgebildet wird. Das ist ja auch genau der Grund, weswegen mein Stimmcoaching, meine Stimmbildung auf Basis des Gesangs abläuft.
Was mich interessieren würde, es hängt also alles zusammen, aber wie komme ich dazu, wenn ich mich jetzt primär mit Musik beschäftige, mit Gesang, dann mich weiterzuentwickeln und zu sagen, ich lege jetzt meinen Fokus auf Stimmbildung?
Wie schon erwähnt, habe ich ja auch Musikpädagogik studiert und gehört es natürlich auch dazu, dass man auch Gesang dann unterrichtet. Ja, und dabei habe ich festgestellt, dass es mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, Stimmen aufzubauen, seien sie verdorben worden sozusagen durch eine falsche Technik oder weil sie sich was Falsches angewöhnt haben, ja, oder einfach eine Stimme aus dem Nichts sozusagen aufzubauen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe da schon gemerkt, dass man wirklich jede Stimme sozusagen im Klang verändern kann und optimieren kann.
Das klingt sehr spannend. Da gehen wir gleich noch in die Tiefe, würde ich sagen. Was mich aber jetzt auch interessieren würde, gut, jetzt weiß ich, wie Sie zur Stimmbildung gekommen sind. Was genau hat Sie aber dazu bewogen, sich ausgerechnet mit Juristen zu beschäftigen? Was haben Sie mit der Juristerei zu tun, Frau Bolz-Fischer?
Ja, das hat sozusagen private Gründe. Mein Mann ist Jurist beziehungsweise Richter und wir haben uns relativ früh schon kennengelernt. Ich habe also die gesamte Ausbildung mitgemacht, erstes Staatsexamen, zweites Dissertation bis hin zum Berufs Einstieg und mich hat die Juristerei immer sehr fasziniert. Ich finde es großartig, es macht mir Spaß, da auch selber auch gefragt zu werden, was sagst du denn dazu oder dazu, und also ich mag es und ich mag auch sehr gern Juristen und Juristinnen, weil sie meistenteils auch sehr breit aufgestellt sind und auch sehr, sehr oft Sinn für Kultur und Musik haben.
Das freut mich persönlich sehr und ich glaube, das wird auch viele Zuhörer freuen. Das hört man nämlich äußerst selten. Ich mag Juristen so wahnsinnig gern. Das hört man wirklich selten. Ich begrüße das. Frau Bolz-Fischer, steigen wir mal ein bisschen ins Thema ein. Was mich besonders interessiert, ist meine Stimme in Zeiten von Corona vielleicht sogar noch wichtiger als ohnehin? Hat die Pandemie die Bedeutung meiner Stimme noch mehr in den Fokus gerückt? Und falls ja, warum?
Auf jeden Fall ist es so, die Pandemie hat definitiv die Stimme in den Fokus gerückt, und zwar wegen der verstärkten Remote-Arbeitsweise. Und zwar ist ja alles sozusagen, läuft ja remote ab, also Video, also Konferenzen, Meetings, Pitches, die Akquise, ja, also alles, was man braucht als Anwältin und Anwalt. Und es ist halt so, dass das gesamte Persönliche fehlt, ja, was sie halt in der Präsenz haben, ja, und auch die Kleidung und so weiter spielt jetzt auch eine ganz untergeordnete Rolle, weil sie sehen zwar das Gegenüber, aber können es nicht fühlen sozusagen, ja, ja, und die Stimme ist also so wie beim Telefongespräch auch, also hat sie einen Prozentzahl gewonnen, zu 85% ist die Stimme jetzt halt wichtiger geworden, ja, ne? Also genau wie bei Telefonakquise zum Beispiel, ja.
Das ist ein ganz erstaunlicher Wert. Ich kann das durchaus nachvollziehen für Telefonate oder jetzt für so ein Medium wie meins hier, ein Podcast, wo ich jetzt gerne noch nachhaken würde, Videokonferenzen. Weshalb ist in der Videokonferenz meine Stimme so wichtig? Man sieht sich ja auch gegenseitig. Deswegen würde mich interessieren, weshalb hat meine Stimme so eine Bedeutung? Reicht's nicht, dass ich in Videokonferenzen gut aussehe, vielleicht ein bisschen mit Filter schummel oder so? Warum muss ich zusätzlich zum Outfit und zum Styling auch noch so auf meine Stimme achten?
Ja, man muss deswegen so sehr auf die Stimme achten, weil ja die Frequenzen, ja, werden ja sozusagen komprimiert, ja, bei der Übertragung, ja, so dass also eine Übertragung auch ein gewisses Tempo aufweist, ja, und nicht irre lang dauert. Ich meine, wir haben ja sowieso schon die Latenz, ja, weswegen ja auch in Klammern gesagt Musik zu einigen vielen Personen gleichzeitig nicht funktioniert, ja, und deswegen sind wir sozusagen der Stimme schuldig, dass sie wird also sozusagen runtergerechnet, ja, und wenn sie dann eine schlechte Stimme haben, ja, undeutlich oder nicht klangvoll, ja, dann wird das ja nochmal weiter runtergefahren, ja, und die Stimme wird einfach schlechter, ja, und leider ist es so, dass besonders die Frequenzen, die Persönlichkeit einer Frauenstimme ausmachen, dass die ganz besonders wirklich runtergebrochen werden, ja, und deswegen ist es für unser Eins wirklich ganz wichtig, dass die Stimme gebildet wird und dementsprechend dann auch sympathisch rüberkommt.
Das leuchtet mir völlig ein. Mich interessiert jetzt auch nochmal mit Fokus auf, gerade auf Juristen, sind nicht die fachlichen Argumente, ganz egal, ob ich die jetzt live, face-to-face rüberbringe oder per Videokonferenz, noch viel wichtiger als meine Stimme? Muss nicht, was gesagt wird, vielleicht relevanter sein als die Art und Weise, wie es gesagt wird? Deswegen also nochmal zu Juristen, schlägt nicht Präzedenzfall im Zweifel immer Stimme? Weshalb glauben Sie, dass trotzdem gerade bei Juristen auch die Stimme so wichtig ist?
Ja, selbstverständlich sollte es eigentlich so sein, dass der Inhalt natürlich das Wichtigste ist, ja. Aber es nützt nichts, wenn Sie hochqualifiziert sind und auch tolle Sachen sagen und es aber stimmlich undeutlich oder nicht klangvoll rüberbringen, ja, weil mit Stimme wird Vertrauen aufgebaut, ja, und der Mandant, die Mandantin oder auch vor Gericht ist es halt so, dass wenn die Stimme nicht sympathisch klingt, ja, oder zu leise, ängstlich oder einfach rau oder so etwas, ja, dann hat man schon gleich kein Vertrauen zu demjenigen, ja. Das ist ja auch gerade so am Telefon, wenn Sie jemanden zum ersten Mal hören, ja, was wollen Sie bewerten außer der Stimme, ja? Und es ist nicht so wahnsinnig nicht viel anders, wenn jemand präsent spricht, wenn Sie an einen Vortrag denken zum Beispiel und die Stimme gefällt Ihnen nicht, dann hören Sie automatisch nicht richtig zu. Dann kann der da vorne sagen, was er will. Ja, es kommt nicht an.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen, gebe ich Ihnen recht. Mich trifft das immer bei Hörbüchern. Da kann das Hörbuch noch so gut sein, wenn ich die Stimme doof finde, habe ich keine Lust mehr zuzuhören. Kann ich auch bestätigen. Frau Bolz-Fischer, würden Sie sagen, dass für Juristen quasi die Stimme so eine Art eigener Softskill ist?
Das ist es auf jeden Fall, ja. Und wie schon gesagt, durch die Remote-Geschichte im Moment, die ja dann auch über die Pandemie hinaus bleiben wird, das wird nicht mehr so werden, wie es vorher war, ganz sicher, weil man auch die Vorteile erkannt hat und was auch Kosten und so weiter betrifft, ja. Und einfach auch mehr Flexibilität der Anwältinnen und Anwälte. Die Stimme ist einfach wirklich ganz, ganz wichtig, wurde bisher sehr unterschätzt. Aber jetzt ist es wirklich so, dass sehr viele sich schon damit beschäftigen oder zumindest in Erwägung ziehen, sich mal jetzt endlich der Sache anzunehmen. Ja, man hat einfach wirklich mehr Vorteile. Ja, also es ist wirklich ein Karrieretool.
Da finde ich ganz, ganz spannend. Die Pandemie hat also scheinbar nicht nur die Digitalisierung gepusht, sondern sollte auch dazu führen, dass wir uns mit der Stimme mehr beschäftigen. Das machen wir jetzt auch gleich noch. Mich würde gerne noch mal ein bisschen die Funktionsweise der Stimme interessieren, Frau Bolz-Fischer. Was würden Sie sagen, wirkt die Stimme auf andere eher bewusst oder unbewusst? Also ist das eher so eine Art reiner Sympathiefaktor, den ich gar nicht näher benennen kann? Oder nimmt man die Stimme und ihren Einfluss wirklich bewusst wahr? Was würden Sie sagen?
Ja, das ist schon sehr richtig gesagt. Das Gefährliche daran ist wirklich, dass die Stimme unbewusst wahrgenommen wird. Ja, und das ist es ja auch, es sagt einem niemand, wenn man zum Beispiel nicht mandatiert wurde, dass dieses aufgrund der Stimme passiert ist. Ja, ja, es ist einfach dann, nee, mag ich nicht und es wird einfach nicht ausgesprochen. Ja, und das ist halt dieses, das Gefährliche daran und deswegen sollte man sich auf jeden Fall da ganz stark drum kümmern.
Gefährlich und spannend zugleich, deswegen lassen Sie uns einsteigen. Jetzt mal ganz praktisch. Laut oder leise? Was ist State of the Art? Wie muss ich sprechen, um Gehör zu finden? Da gibt's ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Ansätze.
Das ist sehr richtig. Und zwar, also bei meinem Stimmtraining ist es so, dass ich die Menschen sozusagen auf alles vorbereite. Ja, man kann nicht sagen, laut ist unbedingt besser als leise. Ja, es gibt Situationen, da müssen sie sich wirklich, gerade was jetzt auch die Mandanten betrifft, dem Mandanten anpassen. Ja, wenn sie dann zu laut sprechen und den Mandanten überfrachten, ja, dann wird er sie wahrscheinlich nicht mandatieren. Und weil er sich einfach irgendwie in die Ecke gedrängt fühlt oder überfrachtet fühlt. Und mir ist immer sehr wichtig die Modulationsfähigkeit der Stimme, ja, dass sie wirklich auch wenn sie leise sprechen, deutlich sprechen, ja, und trotzdem die Eigenheit der Stimme sozusagen transportiert wird, ja. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch in der Lage sein, mal wirklich, wenn sie einem Mann, zum Beispiel als Frau, einem Mann gegenübertreten, der sehr, sehr kräftig spricht, ja, wirklich dem auch was entgegenzusetzen haben, ja.
Aha, also Stimme situativ von der Lautstärke her anpassen, das nehme ich mir schon mal mit. Ich notiere mir auch ganz fleißig mit, weil ich will mir heute nämlich auch das ein oder andere rausziehen und ab nächster Woche dann im nächsten Podcast ganz wunderbar klingen. Das werden wir bestimmt hinkriegen. Dann, Frau Bolz-Fischer, muss ich eher hoch oder tief sprechen oder muss ich auch da spielen, situativ?
Nein. Und zwar, das ist genau die Sache. Jeder hat eine sozusagen eine Wohlfühllage. Wir sprechen davon Indifferenzlage. Ja, das ist die Lage, die natürliche Lage eines Menschen. Ja, und die gilt es herauszufinden. Ja, ich kann auch gerne nachher noch mal ein, zwei, drei Übungen anbieten. Ja,
unbedingt.
Die man dazu machen kann. Ja, ja, und diese Indifferenzlage, die muss man herausfinden. Ja, und das ist genau die Lage, die dafür dann verantwortlich ist im Endeffekt, dass wir lange durchhalten können beim Sprechen, weil wir eben nicht unnatürlich sprechen mit hochgestelltem Kehlkopf oder mit Druck auf der Stimme, ja, ne, so dass das wirklich die Stimme ganz locker fließt und man sich da wohlfühlt, ja. Ne? Mhm.
Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Das werden wir gleich alles ausprobieren. Was mir noch einfällt, Atmung. Ist die Atmung besonders wichtig? Muss ich da auf gewisse Dinge achten?
Ja, die Atmung, auch da machen wir nachher noch eine Übung. Die Atmung ist ganz zentral, ja, weil Sprechen oder beziehungsweise auch Singen natürlich ist Ausatmen, ja, ja, und dieser Ausatemstrom, ja, der kann sozusagen nur wirklich auf einen langen Zeitraum hin erstreckt werden und auch gesund sozusagen sozusagen ablaufen, wenn wir lernen, das Zwerchfell zu benutzen. Ja, das heißt also, indem dass wir wirklich alles herausatmen, was in uns drin ist, ja, sodass das Zwerchfell, was verantwortlich ist für die Bauch- bzw. Rückenatmung, überhaupt in Gang gesetzt werden kann. Die meisten Menschen atmen zu wenig aus, ja, und nur immer ein und das Ganze zu sehr in den Brustbereich hinein, ja, das bewirkt, dass sie überhaupt keine Erdung haben und auch vom Atem her nicht lange durchhalten können, ja, und die Stimmbänder dementsprechend auch nicht locker schwingen können. Ja, und deswegen ist es halt wirklich, ist es auch immer das Erste, was man bei mir lernt, wirklich tief zu atmen. Ja.
Das finde ich sehr gut. Ich kenne das persönlich vom Yoga. Dann würde ich auch sagen, wir machen gegen Ende machen wir dann noch so ein paar Atemübungen. Sie sprachen eben von, ich glaube, Indifferenzlage. Ist das dasselbe wie Tonlage? Und falls ja, wie entscheidend ist die Tonlage für die Wahrnehmung und die Beurteilung durch das Gegenüber? Also unabhängig von der eigenen Wohlfühlstimme, hat auch eine bestimmte Stimmfrequenz Einfluss auf mein Gegenüber? Und wenn ja, wie kann ich diese Tonlage aktiv beeinflussen? Oder geht das überhaupt? Es hat ja jeder so eine, also manche haben eine hohe Stimme, ich bin jetzt eher so der Typ tiefe Stimme, wie man hört. Habe ich überhaupt Möglichkeiten, die Tonlage aktiv zu beeinflussen?
Auf jeden Fall. Das Problem bei den meisten Menschen ist ja, wenn sie zu hoch sprechen, ja, dass sie falsch atmen. Ja, das heißt also, sie atmen nach oben, das drückt sozusagen den Kehlkopf hoch, ja, und die Stimmbänder können nicht mehr locker schwingen, ja. Und wir erreichen, und deswegen ist das Singen auch wirklich absolut prädestiniert, um eine Stimme wirklich auch eine Piepsstimme vom Klang her wirklich in eine angenehme Frequenz zu bekommen, ja. Wir lernen den Kehlkopf, ja, in seiner Tiefposition zu lassen, ja, und dadurch schon erreichen wir einen sympathischen Stimmklang, ja, und der auch nicht so hoch ist, weil zu hoch wirkt nie sympathisch, ja, und die Außenwirkung ist einfach abschreckend, ja, und man traut diesen Menschen auch nichts zu.
Ich finde, ab einer gewissen Frequenz wirkt es immer schnell schrill und ein bisschen unangenehm.
Ja, hysterisch, ja.
Ja, ja, verstehe. Sie sagten vorhin, der Inhalt ist letztlich nicht so wichtig wie die Stimme und die Stimmlage. Wie ist es mit der Ausdrucksweise? Das ist ja ein dritter Faktor, der hinzukommt. Wie ich mich ausdrücke, wie ich formuliere. Würden Sie das eher mit der Stimme gleichgewichten oder mit dem Inhalt?
Ich würde sagen, das gehört eindeutig zur Stimme dazu, ja. Denn wenn jemand wirklich eine deutliche Aussprache hat und auch Silben nicht verschluckt oder auch wirklich gutes Hochdeutsch spricht, hört man dem natürlich viel lieber zu und nimmt auch dementsprechend den Inhalt dann besser auf. Ja, das haben wir ja auch sogar in der Universität, ja, also man erinnert sich dran, ja, also die Professoren, die wirklich gut vorgetragen haben und auch wirklich plastisch und nicht das einfach nur so abgerattert haben, ja, deren Inhalt hat man sich dann auch gleich gemerkt, ja.
Verstehe. Heißt, ja, das Dialektle sollte man rauslassen, gell? Gut, das notieren wir uns auch mal. Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie trainieren die Stimmen unter anderem für Live-Gespräche, aber wir sprachen eben auch schon Videokonferenzen oder Interviews oder Ähnliches an, also Bild-Ton-Aufzeichnungen. Muss ich mit meiner Stimme da tatsächlich nochmal anders umgehen, als wenn ich live gegenüber sitze? Vielleicht eben, was Sie sagten, durch die Komprimierung, durch die Tonübertragung, gibt es da einen Unterschied?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, man muss alles nochmal etwas sozusagen überhöht artikulieren, ja, ne, um halt wirklich dieses Manko da in Bezug auf die Übertragung wirklich auszugleichen, ja.
Gut, also noch präziser sein. Ja. Wir haben ja viele Kollegen, ich weiß, Sie sind auch bei Instagram, wir auch. Es gibt wahnsinnig viele Kollegen, die wirklich super viele Instagram-Stories posten, die sind auf YouTube aktiv. Jetzt mal so ganz plakativ, paar Tipps. Worauf muss ich achten, wenn ich so ein Video mitstimme oder mit einem Text veröffentlichen will? So ein paar ganz einfache Kniffe, die jeder sich gleich mitnotieren kann, Frau Bolz-Fischer.
Ja, genau. Also ich würde da erstmal wirklich drauf achten, dass man den Text vorher durchspricht, ja, und ganz besonders darauf achtet, dass die Endsilben artikuliert werden, ja, dass man nichts verschluckt, Ja, und vor allen Dingen wirklich versucht, den Hals offen zu halten, ja, und sich vorstellt, dass die Töne quasi nicht aus dem Hals herauskommen, ja, sondern so von der Nase aus nach vorne gehen. Ja, das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht gesagt. Das kann man auch nicht einfach von jetzt auf gleich in die Tat umsetzen. Deswegen, das ist ja wie beim Fitnessstudio auch, die Stimme ist halt einfach wirklich ein Muskel, ja, die Stimmbänder, und die müssen genauso wirklich konsequent und regelmäßig trainiert werden wie die, Oberschenkelmuskel oder sonst irgendetwas, ja. Ja.
Das finde ich schon mal einen guten Tipp. Ja. Keine Endungen verschlucken. Ja. Das muss ich natürlich als Franke mir ganz besonders auf die Fahnen schreiben, weil wir verschlucken am Ende ja immer alles. Das habe ich mir notiert. Gibt es ansonsten vielleicht noch so einen einfachen Trick, so direkt bevor ich live gehe mit einem Video oder digital aufzeichne? Ich kenne da immer nur die Gorilla-Methode. Gibt es da sonst noch irgendwelche Tricks, wie ich mich vorbereiten kann, meine Stimme öffnen?
Ja, also man kann zum Beispiel den Hals weit öffnen, ja, indem dass man den Kiefer öffnet und quasi so weit öffnet, bis der Gähnreflex ausgelöst wird. Ja, damit kann man dann also nicht nur üben, dass man den Kiefer überhaupt öffnet beim Sprechen, sondern auch den Hals öffnet. Ja. Und als Tipp, wirklich als ganz wichtigen Tipp, den Kiefer beim Sprechen benutzen und öffnen und nicht, ja, da versteht man nämlich nichts. Ja.
Verstehe, auch das habe ich mir gleich mal notiert, das mache ich nämlich tatsächlich, glaube ich, immer überhaupt nicht. Also von daher, ich freue mich jetzt schon, dass Sie heute dabei sind, wirklich werde mir ganz viel mit rausziehen. Jetzt weiter im Text. Ich kann mir natürlich jetzt eine Stunde bei Ihnen buchen oder bei einem Coach, aber ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen zu den Übungen übergehen. Wir sind ja so ein sehr serviceorientierter Podcast und ich würde jetzt gerne so für unsere Zuhörer so ein bisschen was ich auch ohne Coach sofort zur Verbesserung meiner eigenen Stimme ausprobieren kann, was ich, können wir dann vielleicht gleich noch, wie oft ich das machen muss, ob ich das in die Alltagsroutine einbaue, so ein paar kleine Live-Übungen. Haben Sie da was auf Lager? Sie sagten vorhin, was war es?
Genau.
Inkonferenzlage und Atmung. Genau. Legen Sie mal los. Ich mache auch alles mit.
Genau. Okay, wunderbar. Dann beginnen wir mal mit der Atmung. Ja. Es empfiehlt sich dabei, jetzt mal kurz aufzustehen.
Ja, ja, mach
und,
ich.
Ja, wunderbar.
Mache ich tatsächlich.
Und eine Hand auf den Bauch legen, bitte. Ja, ne? Genau, also richtig Bauch, ja, genau. Und die andere dann sozusagen mit dem Handrücken, ja, an den Rücken gehen, ja, an die Flanken, ja, ja. Und jetzt atmen wir mal die gesamte Luft, die Sie in sich drin haben, aus auf Pü, ja, wie ein Reifen, der ein kleines Löchlein hat, ja, gell? Also richtig raus, bis Sie wirklich das Gefühl haben, ich kann gleich kippe ich um, ja, so ungefähr. Ja, also wirklich alles rauslassen, okay. ja,
genau. Ich mache das jetzt mal.
Genau.
Machen Sie das auf mal? Pü.
Auf Pü, ja. Genau, bis es gar nicht mehr geht. Genau. Und dann durch die Nase jetzt einatmen, ja, und zwar in Richtung Ihrer Hände, ja, gell? Sodass also der Bauch nach außen geht, genau, und die Flanken ebenso, ja, genau. Machen wir es ruhig nochmal, bitte. Pü. Ja, bis es gar nicht mehr geht, ne? Genau. Und jetzt wieder durch die Nase.
Ja, ich merke schon, da weitet sich noch einiges. Ja. Und für unsere Zuhörer, die das jetzt nicht sehen, Frau Bolz-Fischer konnte jetzt sehen, dass ich zwar eine sehr schicke Jacke anhabe, aber im Homeoffice natürlich eine Jogginghose. Aber wir scheuen ja hier überhaupt nichts, wir machen alles mit. So, ich merke, das hat so ein bisschen Brustkorb geöffnet, Bauch geöffnet. Also man fühlt sich direkt besser bei Atem. Finde ich schon mal sehr gut, Frau Bolz-Fischer. So, und das mache ich jetzt immer, bevor ich auftrete, oder mache ich das am besten jeden Tag? Und wenn ja, wie oft?
Ja, also das Beste wäre schon, wenn man das sozusagen in seine Alltagsroutine integrieren würde. Ja, und ich empfehle es dann auch immer gleich morgens zu machen. So im Sinne von Zähneputzen, ja, bevor man aus dem Haus geht oder auch nicht, bevor man startet mit dem Homeoffice, ja. Und wichtig ist halt wirklich diese Rückenkomponente dabei, ja. Ja, also in den Bauch reinatmen, das hat sich teilweise schon ein bisschen rumgesprochen, ja. Aber der Knackpunkt ist eigentlich wirklich der Rücken, ja, so dass man dann auch insgesamt mehr Standfestigkeit hat und mehr Bodenverbundenheit, ja.
Verstehe. Ja, und jetzt mal so
insgesamt ruhig.
Ja, Vielleicht noch so ein Lifehack oder Tipp an alle Zuhörer. Da wir sehr tief ausatmen, empfehle ich das Ganze vielleicht morgens nach dem Zähneputzen zu machen, wenn man zu Hause denn nicht alleine wohnt. Immer vorher Zähne putzen, bevor man zu tief ausatmet. Finde ich gut. Werde ich üben, werde ich machen. Was haben Sie noch so für Stimmlage, was wir da üben können, Frau Bolz-Fischer?
Genau, in Bezug auf die Indifferenzlage machen wir jetzt gerade mal was. Und zwar, wir schließen unseren Mund, legen die Lippen ganz locker aufeinander, ja. Und jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben irgendwie ein ganz leckeres Essen vor sich stehen und Sie sagen jetzt ja, na, also ganz genau, genau. Ja, und jetzt kommt folgender Tipp dazu, und zwar dieses M, ja, das gehört ja zur Familie sozusagen der klingenden Konsonanten, ja, ja. Ja, und dieses M, das nutzen wir jetzt mal dahingehend aus, dass Sie also wie gesagt Lippen ganz locker aufeinander legen und dann mal versuchen wirklich zu spüren, dass das M quasi von der Stirn ausgeführt wird und die Stirn sozusagen und insgesamt den ganzen Kopf in Schwingung versetzt. Setzt. Ja, gell? Ne? Wenn Sie mal einfach, man kann auch mal die Augen schließen dazu, ja. Ne?
Das geht tatsächlich bis, bis zwischen die Augen. Ja, spannend.
Ja, genau. Ne? Und das ist dann auch im Endeffekt der Punkt, den wir als Sänger den sogenannten Stimmsitz bezeichnen. Ja? Ja? Ne? Und wir transportieren sozusagen die Stimme heraus aus dem Hals in diesen Stimmsitz hinein, sodass also der Hals im Endeffekt nicht belastet wird und man wirklich eine strapazierfähige Stimme bekommt. Das ist ja ganz wichtig für diese vielen Konferenzen und so weiter, ja. Ja, also sonst ist man dann, ich höre es oft, also abends bin ich dann fertig und so weiter. Wenn Sie den richtigen Stimmsitz haben, natürlich auch alles Trainingssache, ja, und dann wird das nicht mehr passieren.
Das finde ich ganz interessant, weil ich natürlich auch sehr viele Videokonferenzen, Telefonkonferenzen habe.
Genau.
Und es ist an manchem Abend, also ich ordne das immer meiner eher tiefen Stimme zu. Vielleicht spreche ich auch einfach falsch. Ich habe manchmal abends keine Stimme mehr. Finde ich sehr interessant. Haben Sie noch eine dritte Nummer auf Lager, Frau Bolz-Fischer? Dann eine dritte machen wir noch.
Ja, und zwar die sogenannte Kieferlockerungsübung. Ja, das ist ja ganz wichtig, dass wir das Kiefergelenk, deswegen sagte ich auch vorhin, dass es wichtig ist, beim Sprechen wirklich das Kiefergelenk zu bewegen. Ja, ja, das ist für viele wirklich ganz, ganz schwer, ja, ja, weil hier natürlich auch Stress sich ablagert am Kiefergelenk. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, das zu öffnen und zu lockern. Aha. Und da gibt es eine Übung, in dem, dass wir wirklich den Kiefer mal so richtig hängen lassen wie doof, ja, ja, einfach mal so, ja, und dann schütteln wir mal den Kopf und lassen die Zunge auch ganz locker und wirklich, als wenn alles wirklich so extra ist, die Zunge, der Kiefer, ja, ja, na, und wirklich mal ganz zwanglos, ja.
Ist ja keine Videoaufzeichnung, ja. Da konnten wir das jetzt mal schön ausprobieren.
Genau.
Also, ich bin ganz ehrlich, also es lockert wirklich schön an. Also ich sehe mich selber hier über die Kamera schön anzuschauen, war es nicht, aber dann macht man das halt alleine vorm Spiegel.
Gut. Genau, das ist auch völlig egal, wie es aussieht. Nur die Wirkung ist entscheidend.
So, und würden Sie empfehlen, dass man diese drei Übungen einfach jeden Tag macht? Also alles direkt nach dem Zähneputzen mache ich diese drei Dinge und dann habe ich schon was für meine Stimme getan. Das finde ich.
Auf jeden Fall.
Das finde ich großartig. Jetzt vielleicht noch so ein bisschen, noch ein paar Lifehacks. Man hört ja immer wieder gewisse Dinge vorm Sprechen, nicht trinken und so weiter. Wenn ich jetzt ganz kurz vor einem Interview stehe oder einer Videoaufzeichnung, gibt es gewisse Speisen und Getränke, Frau Bolz-Fischer, die ich einfach weglassen oder meiden sollte? Haben Sie ein paar Tipps?
Auf jeden Fall. Also fangen wir mal an mit den Getränken. Ja, überhaupt zu meiden ist schwarzer und grüner Tee. Ja, dann viele reagieren auch nicht stimmlich gut auf Fruchtsäfte mit starker Säurebildung, ja, so O-Saft zum Beispiel. Ganz weglassen sollte man auf jeden Fall Milch, generell Milchprodukte, ja, die führen dazu, dass man komplett verschleimt und dementsprechend da so ein Räusperzwang dann entsteht, ja. Und dann natürlich blähende Sachen. Sachen, Salat, ja, nicht zu viel Obst, ja, das ist auch nicht gut. Und extrem krümelige Dinge, ja, wie irgendwelche Kekse, ja, oder Nüsse, ja, okay. Das sollte man auf jeden Fall auch vermeiden. Ja, es bleibt nicht so viel stilles Wasser, auch nicht Kohlensäure bitte. Ja,
ja gut, das versteht sich von selbst. Ich bin jetzt insofern beruhigt, also für die Aufzeichnung am Morgen. Kaffee hatten Sie nicht genannt?
Da bin Kaffee ist unterschiedlich. Also mir persönlich macht es gar nichts, aber es gibt Kollegen und Freundinnen, die können sogar Kaffee vorher nicht trinken. Okay, aber das muss man ausprobieren.
Kekse und sowas ist klar, dann hat man am Ende einen Krümel in der Tröte, was mich aber auch beruhigt für alle Kollegen, die vielleicht spätabends nochmal in eine Videokonferenz gehen. Nichts mit Kohlensäure, von kein Wodka habe ich jetzt auch nichts gehört. Also das ist ja auch schon mal beruhigend für alle, die bis spätabends vielleicht noch ein Interview geben müssen. Frau Bolz-Fischer, wie sieht's denn aus? Der ein oder andere Kollege raucht ja. Ist es eher gut, vorm Interview noch schnell eine Fluppe durchzuziehen, weil das die Stimme noch mal ein bisschen tiefer macht? Oder ist das auch tödlich für die Stimme? Ich tippe ja mal wahrscheinlich auf Letzteres, aber wie sieht es damit aus?
Ja, also Ihre Mutmaßung ist natürlich richtig. Rauchen ist wirklich echt Gift für die Stimme. Ja, der Hals wird trocken, die Stimmbänder werden entzündet und es entsteht halt auch wirklich zäher Schleim, der einen dann wirklich ärgert. Und die Stimmbänder werden halt wirklich massiv gereizt. Ja, und was dann zur Brüchigkeit der Stimme führt und sozusagen auch eventuell sogar zu Stimmbandknötchen, ja, und das ist eine ganz fürchterliche Sache, das kann man zwar operativ entfernen, ja, aber wenn man das einmal hatte, dann wird das auch immer wieder kommen, ja, also ich kann nur wirklich warnen davor, ja, der andere Faktor ist dann natürlich auch die Schädigung der Lunge, ja, und das bedeutet natürlich, dass die Stimme überhaupt nicht leistungsfähig ist.
Gut, da haben wir uns auch notiert. Frau Bolz-Fischer, jetzt mal gesetzt den Fall, ich wache morgens auf, ich habe ein Interview vor mir oder einen Podcast oder was auch immer und meine Stimme ist ein bisschen kratzig, klingt nicht so gut. Vielleicht gar nicht, weil man am Abend vorher gelumpt hat. Vielleicht hat man auch einfach eine leichte Erkältung oder ähnliches. Gibt es denn Hausmittel, mit denen ich meine Stimme so ein bisschen geschmeidig machen kann? Wenn ich jetzt so an meine Oma denke, fällt mir immer ein Salbeitee, Honig. Gibt es da noch irgendwie ein paar Tipps? Also wenn es Getränke gibt, die ich meiden soll, vielleicht welche, die besonders förderlich sind?
Ja, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, jeden Tag seine Tasse Ingwertee zu trinken. Ja, also frischen Ingwer dann einfach mit heißem Wasser aufgießen. Ja, das führt zur Desinfektion des Stimmapparates, ja, und außerdem natürlich auch hilft der Immunabwehr, ja, ganz egal, ob man jetzt was hat oder nicht, ich würde empfehlen, ich mache das auch selber, jeden Tag mein Ingwertee, ja, und dann vor einem Podcast oder Videoaufzeichnung oder wie auch immer, dann genügend trinken, wirklich genügend Wasser, ja, das ist immer das Allerbeste, ja, und manche schwören auch auf Apfelsaft, weil es so ein bisschen schmiert und aber ansonsten gibt es da eigentlich kein Wundermittel, ja, Salbeitee bringt es meiner Ansicht nach nur, wenn wirklich was im Hals ist, aber ansonsten nicht so wahnsinnig.
Ne? Ja, ich sehe schon, ich mache irgendwie, also alles, was man falsch machen kann, glaube ich, mache ich falsch. Aber wie gesagt, ich notiere mir fleißig mit und ich werde jetzt das ein oder andere ausprobieren. Und liebe Zuhörer, ich bleibe dabei, wenn ich ab der nächsten Folge ganz wundervoll klinge, dann liegt es an den guten Tipps, die wir jetzt alle hier heute bekommen haben. Frau Bolz-Fischer, was mich jetzt wahnsinnig interessieren würde. Jetzt haben wir ganz viele Tipps gehört, ganz viele Theorie. Ich möchte jetzt so ein bisschen, dass Sie aus dem Nähkästchen plaudern. Sie als Profi, führen Sie denn private Gespräche auch ganz bewusst mit unterschiedlicher Stimme? Will heißen, kann ich meine Stimme privat einsetzen, je nachdem, was ich erreichen will? Lange Rede, kurzer Sinn. Sprechen Sie bei einem Streit anders als bei einer Plauderei?
Ich denke, das liegt in der Natur der Sache. Ja, und das ist im Grunde genommen auch das, was ich vorhin ja schon mal angesprochen hatte, dass man sich sozusagen auf die Situation und auf das Gegenüber einstellt. Ja, und dementsprechend wird natürlich die Ausdruckspalette dann entsprechend auch im privaten Bereich dann so angepasst, wie es die Situation erfordert.
Ja, schade, ich dachte, ich kriege jetzt noch einen Live-Tipp dazu, wie ich am besten mit meinem Mann streiten kann und die Stimme verändern. Das machen wir dann nachher, wenn die Zuhörer abgeschalten haben. Genau. Bleiben wir mal so ein bisschen bei Ihnen persönlich. Ich habe ja jetzt einen Eindruck davon, wie es ist, Sie per Video zu sehen und zu hören. Es würde mich trotzdem interessieren, hat sich Ihr Coaching in Zeiten von Corona verändert? Ich könnte mir vorstellen, dass es für mich persönlich sehr viel leichter wäre, wenn ein Stimmcoach direkt neben mir steht, direkt hört, ohne Tonübertragung jetzt übers Internet oder über Videomedien direktes Feedback mir geben kann. Geht das Ganze tatsächlich auch online?
Ich muss wirklich sagen, ich habe ja da auch von einer Sekunde auf die andere auf online umgestellt zu 80-90%. Und es läuft wirklich ganz hervorragend. Ich muss wirklich sagen, es klappt wirklich gut. Ja, natürlich, es fehlt halt dieses Haptische, ganz klar. Aber dadurch, dass wir halt diese Online-Situation haben, die meisten Anwältinnen und Anwälte ja auch beruflich dann nutzen und nutzen müssen, haben wir wirklich, kann ich da einfach auch fast noch besser drauf eingehen, ja. Ja, und sie wirklich in dieser Situation sozusagen abholen. Ja.
Der Vorteil ist natürlich auch, dass man keine Strecken überwinden muss und man zeitlich ein bisschen flexibler ist. Und mein Eindruck war jetzt so ganz gut, ich sehe Sie, ich kann das alles nachmachen. Ja. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich werde auf jeden Fall diese Tipps selber ausprobieren. Frau Bolz-Fischer, vielleicht werden wir noch so ein bisschen privater. Wir stecken leider alle, man kann es nicht mehr hören, immer noch mitten in Corona, mitten im Lockdown. Sie sind ja sehr musikaffin. Wie haben Sie denn Lockdown 1, 2, 3 und weiß der Herr, was alles so noch kommt, weggesteckt? So ganz ohne Live-Musik, ohne Kultur. Ging es Ihnen gut? Hatten Sie auch da digitalen Ersatz? Erzählen Sie mal ein bisschen.
Ja, also natürlich ist es schon ein großer Verlust, nicht mehr live sozusagen gehen zu können. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich habe eine Operettengruppe, die Junge Operette Frankfurt, gegründet vor einigen Jahren und unterstütze junge Sängerinnen und Sängerinnen im Genre Operette, welches meines Erachtens relativ zu kurz kommt. Nicht natürlich, was Berlin betrifft. Die Komische Oper fördert das auch sehr. Und ja, ich liebe es auch dort sehr oft hinzugehen, alle Produktionen mir anzuschauen. Und ja, das war natürlich sehr schade. Es waren viele Produktionen geplant, die natürlich nicht stattfinden konnten. Mhm. Aber wir haben dann sozusagen auf Vorrat oder sind immer noch dabei, auf Vorrat neue Operetten einstudiert und sind am Einstudieren und feilen noch mehr an der Optimierung der Stimmen. Ja. Und die Truppe ist sehr, sehr ehrgeizig und will immer besser werden. Und ich habe gesagt, wir können nur gewinnen, ihr könnt nur besser werden. Und wenn wir dann wieder auftreten, dann dann wird das Ganze noch viel glänzender und das ist absolut auch angenommen worden und wir haben richtig viel geschafft in der Zeit, ja und die Leute sind so viel besser geworden, dass die Freude sozusagen über diesen Schatten, der da noch immer von Corona drüber liegt, sozusagen besiegt wurde. Ne? Hm.
Das finde ich eine ganz zauberhafte Einstellung. Vorfreude ist ja irgendwie immer die schönste Freude und den Lockdown gut genutzt, würde ich sagen. Ja. So, Frau Bolz-Fischer, wir sind bei privat, wir bleiben bei privat und wir kommen jetzt zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, nämlich die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgetränke, Lieblingsurteile, Lieblingsgerichte. Und bei Ihnen habe ich mir natürlich so ein bisschen zum Thema passend was ausgesucht. Ich würde gerne wissen, welcher oder welche ist Ihr Lieblingssänger, Ihre Lieblingssängerin?
Ja, meine Lieblingssängerin und mein Vorbild ist Anneliese Rothenberger. Und zwar auch deswegen, weil sie eine sehr wirklich individuelle, runde, schöne Stimme hat. Ihr Timbre, ja, ihre Stimmeigenheit lässt sich, wenn sie 100 Sängerinnen hören, immer herausfiltrieren, ja, ja, und das ist das Faszinierende und wirklich auch dieses hundertprozentige Ausdruck dessen, was sie singt, ist wirklich nie irgendwie nur auf Töne gemünzt, sondern wirklich, sie hat das wirklich ganz glaubwürdig immer dargestellt, was sie gesungen hat. Und das ist einfach für mich absolut vorbildlich. Und sie hat eine sehr, sehr schöne Sprechstimme. Ja, ja, da kann man dann auch wirklich sehen, also wirklich super Sängerin und die Sprechstimme ist wirklich ein Traum. Also man kann das ja auch im Internet nochmal nachhören. Das ist wirklich vorbildlich. Ja.
Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Und an der Stelle freue ich mich ganz besonders. Man sieht mal wieder, wie vielseitig unser Podcast ist. Ja. Ja, von klassischer Musik bis Paul van Dijk. Ganz großartig. Hatten wir nämlich auch schon als Lieblingsmusik. Genau. Bleiben wir bei der Musik, Frau Bolz-Fischer. Ihr Lieblingskomponist?
Ja, genau. Ich würde gerne, wenn es irgendwie geht, noch sozusagen das Gleichgewicht wahren, dass ich vielleicht noch einen Sänger sage. Ja,
immer für Gleichberechtigung.
Genau, damit, genau. Genau, also mein Lieblingsopernsänger ist Plácido Domingo und ganz faszinierend an ihm ist wirklich, er ist jetzt 80 geworden, ja, und singt immer noch auf der Bühne und so großartig, ja, also ich hatte ihn vor 2 Jahren in Berlin als Macbeth gehört, Staatsoper unter den Linden und es ist unfassbar, ja, und da bewahrheitet sich wieder wirklich eine sehr gute Technik, ja, er hält die Stimme jung, ja, und man kann wirklich bis ins hohe Alter singen und die Stimme ist immer noch auch, was die Sprechstimme betrifft, wirklich frisch, ja, das ist auch wirklich so ein absolutes Vorbild, ja.
Ja, ja, absolut beeindruckende Persönlichkeit und großartiger Sänger, unbedingt. Stimme ich absolut zu. Ich bleib dabei, Lieblingskomponist, Frau Bolz-Fischer.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Ach, schön.
Das ist mein Lieblingskomponist und darüber habe ich auch meine Arbeit geschrieben, meine Masterarbeit. Und er ist wirklich sozusagen die Basis auch für alle Komponisten, die sozusagen danach kommen. Ja.
Da irgendwie ein Lieblingsstück?
Ja, die Oper Così fan tutte.
Ah, sehr schön. Ich habe tatsächlich als ganz kleines Kind auch sehr viel von Mozart gehört und musste, muss ich dazu sagen, selbst auch spielen auf dem Klavier. Fand ich nicht so doll. Heute bin ich ein bisschen traurig, dass ich irgendwann aufgehört habe und habe tatsächlich alles vergessen. Aber tatsächlich gute Wahl, würde ich sagen. So, da Sie so ein positiver, fröhlicher Mensch sind, Frau Bolz-Fischer, Ihr Lieblingsmotto, das will ich mir jetzt auch noch notieren. Vielleicht kann man sich da auch noch was abgucken.
Jede Stimme kann optimiert werden.
Das stimmt zuversichtlich. Das lassen lassen wir einfach mal so stehen für die Zuhörer. Also auch, wer mit seiner eigenen Stimme nicht zufrieden ist, es gibt Hoffnung. Liebe Frau Bolz-Fischer, ich danke Ihnen sehr für dieses enorm aufschlussreiche, spannende Gespräch, für die ganzen Tipps, die Sie uns gegeben haben. Ich glaube, nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer haben sich ganz bestimmt was mitgenommen und können das ausprobieren zu Hause und davon profitieren. Wenn die Zuhörer gleich nicht mehr dabei sind, werde ich Sie persönlich nochmal auf meinen Wunsch ansprechen. Ich wollte immer schon gutturalen Gesang, sprich shouten oder growlen können, und zwar wie der Sänger von Amon Amarth. Das machen wir aber gleich, weil das wahrscheinlich nicht besonders schön anzuhören ist. Das machen wir, wenn die Zuhörer abgeschalten haben. An die Zuhörer noch ein Wort. Alle Infos rund um Corona finden Sie tagesaktuell auf www.brack.de/corona. Bitte abonnieren Sie diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten, jeden neuen Zuhörer. Und folgen Sie uns auf Instagram unter recht_interessant. Liebe Frau Bolz-Fischer, tausend Dank. Ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder und vor allem hoffe ich, dass wir uns irgendwann mal persönlich treffen können. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, Sie werden bald geimpft.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das schöne Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Anwältinnen und Anwälte auch ein bisschen was mitnehmen konnten.
Davon gehe ich aus. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, Frau Bolz-Fischer. Auf bald.
Auf bald.